Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, den 14. Vers. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch gut getan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. In einem Zeitraum von 40 Tagen erschien unser Herr nach seiner Auferstehung seinen Jüngern, speziell seinen Aposteln, immer wieder und erwies sich als der Lebendige. Während dieser Zeit sprach er mit seinen Jüngern und Jüngerinnen über das Reich Gottes, nicht über ein irdisches Reich für Israel, sondern über das Himmelreich, zu dem alle gehören, die an ihn glauben, sowohl Juden als auch Heiden, also nicht Juden. Er befahl ihnen, auf die Verheißung des Heiligen Geistes zu warten. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und nun war es soweit, nach der Himmelfahrt Jesu und nach zehntägiger Wartezeit mit anhaltendem, einmütigem Gebet wurde der Heilige Geist über sie ausgegossen, begleitet von übernatürlichen Phänomenen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihre Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Juden, die am Pfingsttag im jüdischen Wochenfest zugegen waren, kamen aufgrund des Brausens in einer der Tempelhallen zusammen und hörten in ihren unterschiedlichen Sprachen, mit denen sie in der Fremde aufgewachsen waren, wie die Jünger die großen Taten Gottes priesen. Alle waren entsetzt, die einen staunten, so heißt es, andere aber spotteten. Und nun ergreift Petrus das Wort. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte eingehen. Lukas gibt uns nur einen Auszug seiner Worte wieder, denn es heißt, in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir haben uns in der Apostelgeschichte viele Predigten berichtet und es waren im Grunde genommen alles Auszüge von den Predigten, die dann viel länger dauerten, als wir das hier in der Schrift vor uns haben, und so auch zu Pfingsten, was die Pfingstpredigt des Apostels Petrus betrifft. In seiner Predigt erklärt Petrus seinen Zuhörern, dass es sich in dem Geschehen um die Erfüllung der Weissagung des Propheten Joel handelte. Dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Auf dem dunklen Hintergrund des Gerichtes Gottes wurde ihnen die Zeit der Gnade angekündigt, in der alle, die wir den Jesus Christus anrufen werden, errettet werden. Und es soll geschehen, wenn der Name des Herrn anrufen wird, er soll gerettet werden. Die Zeit der Gnade ist da. Wie Paulus den Korinthern schreibt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Dieses Jetzt gilt auch für unsere Gnade bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Verheißung aus Jesaja 49, die Paulus zitiert, gilt somit auch heute. Also jetzt, jeder, der den Herrn um Rettung anruft. Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört, so heißt es der Prophet Jesaja, und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und Paulus sagt, jetzt ist dieser Tag des Heils. In seiner Predigt führt Petrus aus, dass das Heil Gottes in Jesus Christus erschienen ist und unsere Beziehung zu Gott sich an unserer Stelle zu Jesus entscheidet. Uns mit den ersten Worten der Apostelgeschichte befassten, haben wir darauf hingewiesen, dass es im Grunde das Werk Gottes im Heiligen Geist war, über das Lukas berichtet. Auch wenn Gott speziell die Apostel als Werkzeuge für dieses Werk gebraucht hat. Die großen Zeichen und Wunder und vor allen Dingen die Bekehrung von Juden und Heiden, all das war einzig und allein das Werk des Heiligen Geistes. Petrus hätte den ganzen Tag hindurch predigen können. Es wäre kein einziger zum Glauben an Christus gekommen, wenn nicht der Heilige Geist an den Herzen der Zuhörer gewirkt hätte. Obwohl es den Pfingstgeschehen in keiner Weise um Petrus geht, so wollen wir dennoch heute Morgen einen kurzen Blick auf das Werkzeug werfen, dass Gott in dieser Situation so mächtig gebrauchte, und uns die Frage stellen, wie konnte Petrus hier so bestimmend und mutig auftreten? Und dafür können wir drei Gründe angeben. Erstens, Petrus hatte Vergebung seiner Sünden empfangen. Zweitens, er war von Gott zum Apostel berufen. Und drittens, er hat eine herrliche Botschaft auszurichten. Zunächst einmal, Petrus erhob seine Stimme, so heißt es hier. So spricht nicht gerade jemand, der sich für jedes Wort sofort entschuldigen möchte. Nein, Petrus erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Ausgerechnet Petrus, so möchte man sagen. Petrus, der von seinen Herrn verleugnet hatte. Ich denke, das hätten wir nicht erwartet. Wahrscheinlich hätten wir uns für Johannes entschieden, der noch am besten in der Beurteilung seines Verhaltens während des Passionsgeschehens davonkommt. Zumindest hätte Petrus doch eine Bewährungszeit durchlaufen und bestehen müssen, um wieder an vorderster Stelle stehen und so auftreten zu können, wie er es hier tut. Hören wir uns das auch in Vers 23 an. Dieser Mann, so sagt Petrus, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Zumindest hätte man doch erwarten können, dass er hinzugefügt hätte, und auch ich habe ihm großes Unrecht zugefügt. Letztlich bin ich nicht viel besser als ihr. Und kein Wort davon. Nun, wir können mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass Petrus im Laufe seines weiteren Lebens immer wieder einmal an sein demütigendes Versagen erinnert wurde, aber eben auch an den Blick, mit dem der Herr ihn in seiner großen Güte ansah. Gnade seines Herrn warst, die ihm den Mut verlieh, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Das ist von großer Bedeutung auch für uns, die wir leider immer wieder unser Versagen zu beklagen haben. Wo er es hier erzählt, dass er bei einer bestimmten Gelegenheit in seinem christlichen Wandel eine richtige Niederlage erlebte und dadurch innerlich hart bedrängt wurde in seinem Gewissen. Da wurde er an ein Wort erinnert, das er entsprechend der Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Er wurde daran erinnert, kurze Zeit vorher in ein Heft geschrieben zu haben, lasst euch erfüllen. Lasst euch erfüllen. Das war ganz gewiss die letzte Botschaft, die ich an jenem Tage von Gott erwartet hätte, so schreibt er. Und genau das ist doch die Botschaft, die auch wir immer wieder nötig haben. Und hören wir, hat das Blut Jesu denn seine Kraft verloren? Das sei fern. Keineswegs. Im selben Augenblick, da wir uns vor Gott demütigen und unser Versagen zugeben, reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde. Und wir können wieder ein gutes Gewissen haben und uns im Glauben an Gottes Zusage mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wir brauchen uns nicht erst besser zu machen, sondern die beständige Gnade Jesu holt uns immer wieder dort ab, wo wir uns im Augenblick befinden. Selbst während unseres Versagens hat sich die uns in Christus zugerechnete Gerechtigkeit vor Gott, die er in seinem stellvertretenden Tod und seiner Auferstehung verbracht hat, nicht verändert. Also auch in dem Augenblick, da wir den Geist Gottes betrüben, durch sündiges Verhalten, durch unser Versagen, hat sich Gott nicht von uns in irgendeiner Weise zurückgezogen. Oder wird uns in dem Augenblick seine Gerechtigkeit nicht mehr. Es ist eine bleibende Gerechtigkeit. Das ist das, was uns immer wieder so froh machen kann. Ganz egal, wie es läuft in unserem praktischen Wandel im alltäglichen Leben, da gibt es immer wieder so Klippen, an denen wir, wenn auch nicht in großer Weise, aber doch immer wieder auch scheitern können. Selbst da ist die Gerechtigkeit, die wir haben in Christus Jesus, für uns da, unverändert. Ein für alle Mal geschehen am Kreuz und in der Auferstehung Jesu. Das ist eine wunderbare Botschaft. Eine herrliche Botschaft. Hören wir nicht auf die Stimme des eigenen Gewissens, das uns verklagt, und hören wir auch nicht auf die Stimme des Teufels, der uns entmutigen will. Versagen, so heißt es, ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Wieder aufstehen im Glauben ist göttlich. Den Sportlern wird nach einer Niederlage geraten, hake es ab, hake es einfach ab. Mach weiter. Vergiss es. Solche Worte, die man braucht, um den Sportlern deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass man den Rücken frei hat, um weiter marschieren zu können. Und wir haben den Rücken frei durch das, was Gott in Christus Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Ständig haben wir den Rücken frei. Wir haben eine bessere Botschaft als irgendein Sportler. Für solche, die wissen, dass sie gegen Gott gesündigt haben. So kommt denn, so ruft Jesaja aus unter der Leitung des Heiligen Geistes. So kommt denn und lass uns miteinander rechten, spricht der Herr. Was war jetzt vollkommen, ja? Lasst uns miteinander rechnen. Jetzt will ich euch mal zeigen, wo es lang geht und wie sehr ihr gegen mich gesündigt habt. Finden wir ja auch an anderen Stellen in der Bibel. Lasst uns miteinander rechnen, spricht der Herr. Aber es kommt jetzt. wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Das sind Worte, die uns der Heilige Geist in Erinnerung rufen will. Der Heilige Geist führt uns nach Golgatha, wo lauter Vergebung auf uns wartet. Hier ist lauter Gnade für Sünder. Eine gute und frohe Botschaft für schlechte Menschen. Der Teufel führt uns zum Berg Sinai, wo uns das Gesetz gegeben wurde, von dem es heißt, verflucht sei jeder, der nicht bleibt, bei all dem, ausnahmslos, das ist das Gesetz, bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Und wenn dieses Tun nicht gelingt, steht man unter dem Fluch, das ist Gesetz. Es ist keine Chance für uns, uns wieder der Gemeinschaft mit Gott zu erfreuen. Er ist nur das Verdammungsurteil und ein schlechtes Gewissen. Petrus glaubte der Gnade Jesu und darum konnte er seinen Mund auftun und seine Stimme erheben. Ich wurde daran erinnert, dass ich vor langer Zeit über die sogenannte christliche Austeilung im Epheserbrief sprechen wollte. Ich wagte kaum, meinen Mund aufzutun. Geht es um die ehelichen Verhältnisse, die Verhältnisse zu den Kindern und umgekehrt, immer wieder auch umgekehrt. Also geht es um das, was wir als Väter waren, da geht es um das, was wir als Ehemänner waren. Und auch andere Bereiche werden angesprochen in der sogenannten Hausstrafe. Ich warte kaum, meinen Mund aufzutun, aber ich habe es trotzdem getan. Warum? Weil mich der Geist Gottes an das Wort erinnerte, ich glaube, darum rede ich. Ich habe Vergebung meiner Sünden, das glaube ich von ganzem Herzen, dafür starb der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und darum tue ich jetzt meinen Mund auf, darum rede ich jetzt. Mit Freimut, auch über ein solches Thema, bei dem ich sicherlich oftmals, ganz bestimmt, oftmals, gefehlt haben. Das ist also das eine. Petrus hatte Vergebung seiner Sünde. Sein Versagen war zugedeckt worden durch das Blut Jesu, durch die wunderbare, frohmachende Gnade Jesu. Ferner wusste Petrus sich vom Heiligen Geist zu diesem Dienst berufen. Das ist also das zweite jetzt. Zum Dienst eines Apostels. Er hatte sich nicht selbst dazu berufen. Und darum konnte er im Namen Jesu so vollmächtig und bestimmt und freimütig auftreten. Darum musste er von seinen Zuhörern gehört werden. Ja, er konnte es geradezu fordern, von ihnen gehört zu werden. Lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, so ruft er aus. Und ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Eine der wichtigsten Wahrheiten in der Heiligen Schrift ist die vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Petrus bezeichnet die Gläubigen in seinem ersten Brief als Könige. Und somit ist jeder einzelne Gläubige ein Priester Gottes. Ausgestattet vom Heiligen Geist mit der Befähigung, priesterliche Dienste zu tun, im Reich Gottes. Und man darf wissen, jeder Einzelne darf es wissen, dass er an der Erkenntnis Gottes teilhat und dass er geistlich ist. Ihr aber seid geistlich, schreibt Paulus den Römern in Kapitel 18 des wunderbaren Briefes. Auch der Dienst als Zeugen Jesu ist der gesamten Gemeinde in der einen oder anderen Weise anvertraut. Nicht nur einzelnen innerhalb der Gemeinde, der Zeugendienst. Hierin macht das Wort Gottes also keinen Unterschied zwischen den einzelnen Gläubigen. So wesentlich diese kostbare Wahrheit ist, so gibt es in der Gemeinde Jesu jedoch auch spezielle Dienste, zu denen Gott nur bestimmte Gläubige beruft. lesen wir beispielsweise kurzweise in im 13. Kapitel der Apostelgeschichte. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Prophetenlehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt Niger und Lucius von Kyrene und Naen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie, dann ließen sie ziehen. Mit dieser Berufung zu einem speziellen Dienst hier, zu einem missionarischen Dienst, mit dieser Berufung war dann auch eine bestimmte Autorität verbunden. Und so war Petrus ein von Gott berufener Apostel, ausgerüstet mit einer speziellen Vollmacht, das Evangelium zu verkündigen. Und von daher konnte er erwarten, dass man ihm zuhörte, wenn er predigte. Petrus stand zum Pfingsten nicht als Privatperson vor seinem, sondern als solcher, der mit einem bestimmten Dienst, einem speziellen Amt gekleidet war. Diesen Dienst konnte nicht jeder tun. Dazu waren Einzelne damals als Apostel von Gott berufen und ausgesondert worden. Als es dann später zu Problemen kam, im Blick auf die Versorgung der Witwen, da wählte man dazu einst Diakone aus, um diese Versorgung zu gewährleisten. Die Apostel äußerten sich zu diesem Problem mit folgenden Worten: Es ist nicht recht, dass wir als Apostel von Gott zu einem ganz speziellen Dienst berufen. Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Zwar konnten die Diakone, zum Beispiel Stephanus und Philippus, Männer voll Glaubens und Heiligen Geistes, auch predigen, sie konnten jedoch nicht den speziellen Dienst eines Apostels ausüben. Und so gibt es auch heute in der Gemeinde Jesu Männer, die hauptsächlich zum speziellen Predigtdienst berufen sind. Sie haben eine besondere, von der Gemeinde beglaubigte, das ist wichtig, von der Gemeinde beglaubigte Beauftragung, über die gesunde, heilsame Lehre des Evangeliums zu wachen. Es ist sehr wichtig, dass man sie achtet und dass sie gehört werden. Wie Paulus Timotheus schreibt: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst halten und die, die dich hören, die bereit sind, nicht nur zuzuhören, sondern die es auch im Herzen aufnehmen und dort hören und bewegen. Lloyd Jones äußert sich unter anderem wie folgt zu diesem Thema: Wenn ein Christ, wie fähig und gelehrt und kenntnisreich er auch sein mag, und da gibt es in der Gemeinde solche, die wesentlich begabter sind, intellektuell gesehen oder auch sonst, als der, der zu diesem speziellen Predigtdienst kommt. Wenn ein Christ, wie fähig und gelehrt und kenntnisreich er auch sein mag, nicht bereit ist, sich hinzusetzen und diesem Mann, den Gott berufen und eingesetzt und gesandt hat, um diesen Auftrag auszuführen, mit Freuden und gespannter Erwartung zuzuhören, dann nehme ich mir die Freiheit, ein Fragezeichen dahinter zu setzen, ob jener Mann überhaupt ein Christ ist. Ein starkes Wort. Es ist eine Sache geistlicher Autorität, nicht intellektueller oder kultureller Autorität. Und alle sollten dies anerkennen und deshalb bereit sein, dem Prediger zuzuhören. Es geht also nicht um eine Person mit ihren natürlichen Begabungen und ihrer Ausstrahlung, sondern um ihre Berufung. Luther war ein demütiger Mann. Er hielt hielt sich selbst für einen armen, stinkenden Madensack und sagte, wie käme ich dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen soll? Das ist die eine Seite. Gleichzeitig aber betonte er, aber wenn du es dafür hältst, dass des Luthers Lehre evangelisch, das heißt auch Evangelium, sei, so musst du den Luther nicht sogar hinwerfen. Du wirfst sonst eine Lehre auch mit hin, die du doch als Christi-Lehre anerkennst. Wenn es für Timotheus genug gewesen wäre, dass er das Evangelium gekannt hätte, dann hätte ihm Paulus nicht geboten, dass er sich sein, nämlich des Paulus, auch nicht schämen sollte. Nicht als der Person des Paulus, sondern der um des Evangeliums werden gefangen war. Wenn nun Timotheus gesagt hätte, ich halte es nicht mit Paulus, noch mit Petrus, sondern mit Christus, das heißt, was geht mit Paulus an, was geht mit Petrus an, ich halte es allein mit Christus und wüsste doch, dass Paulus und Petrus Christus predigten, so hätte er doch Christus selbst damit verleugnet. Wenn Christus spricht, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, wer euch verachtet, der verachtet mich. Aus diesem Grunde konnte Petrus es von allen Anwesenden erwarten, dass sie ihm mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörten, nicht um seine Person willen, sondern um seine von Gott geschenkten Autorität willen. Lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, ruft er aus. Und aus demselben Grunde können auch heute diejenigen, die durch den Heiligen Geist zum Dienst am Evangelium abgesondert sind, nicht in falscher Bescheidenheit, sondern in großer Gewissheit ihren Mut aufbauen, um das zu bezeugen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Als letzten Grund für dieses bestimmte, feste und freimütige Auftreten des Petrus vor der großen Menge, die ihm zuhörte, können wir die Botschaft nennen, die er nach dem Willen Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes zu verkündigen hatte. Es ist die schönste, die wunderbarste und gewaltigste Botschaft, die in dieser Welt verkündigt wird, nämlich das herrliche Evangelium vom Heil Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Wer an ihn glaubt, der ist vor Gott gerecht und auf ewig selig. Mit dem Inhalt dieser Botschaft werden wir uns dann noch an einem der kommenden Sonntage befassen. Dieser überaus kostbaren Botschaft, die hineinragt in die Ewigkeit der Ewigkeit. In alle Ewigkeit brauchen wir uns wahrhaftig nicht zu schämen. So sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und zum Abschluss möchte ich euch, ihr Lieben, ans Herz legen, seid unendlich dankbar dafür, dass Gott uns nun viele Jahre lang das Wort von der allgemeinsamen Gnade Jesu, die Predigt vom gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn erhalten hat. Wir sind dessen nicht würdig, ihr Lieben. Das sollten wir an. Wir haben das nicht verdient. Das ist lauter Gnade und Barmherzigkeit. Jeder Einzelne sollte das sagen und Blick auf sich selbst. Ja, ich bin deiner nicht würdig. Aber deine Gnade ist so groß. Denn wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade überströmend geworden, immer größer als unsere Sündhaftigkeit. Lasst uns dankbar sein, dass der Herr uns dieses Evangelium bis zu diesem Augenblick in seiner großen Barmherzigkeit erhalten hat. Es ist also lauter Barmherzigkeit Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, unserem wunderbaren Herrn. Lasst uns dankbar sein für alle, die von Gott zu diesem Dienst berufen sind und ihn in der Verantwortung vor Gott tun und darum beten, dass sie diesen Dienst in großem Freimut, unerschrocken, in der Kraft des Heiligen Geistes und ihnen gerne zuhören, wenn dieses Wort gepredigt wird. Und lasst uns erleben, das ist meine herzliche Bitte, lasst uns bei diesem Evangelium bleiben, damit wir nicht in die Irre gehen. Zur Not können wir auf alles verzichten. Zur Not können wir auf alles verzichten, aber nicht auf Gottes Wort. Ja, das ist das höchste Gut auf dieser Erde. Amen. Lieber Herr Jesus, dieses Evangelium, du selbst, im Zentrum dieses Evangeliums, du, der gekreuzigt und auferstandene Herr, der du aufgefahren bist und uns jetzt zur Rechten der Majestät unseres himmlischen Vaters, und der du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit, du selbst bist das Zentrum dieser frohmachenden Botschaft. Wir wollen uns darunter demütigen, Herr, und uns beugen vor dir und alle miteinander bekennen, dass wir dieser Gnade nicht würdig sind, die du uns geschenkt hast, dass uns dieses Evangelium bis zu diesem Augenblick erhalten geblieben. Es soll auch weiterhin so sein, um deines Namens willen, zur Verherrlichung deines Namens allein, im Namen Jesu. Amen.